Taxication, der Podcast der Steuerberatungsgesellschaft Dr. Gemmicke GmbH.
Hallihallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in Taxication. Mir sitzt Klaus Eckbers gegenüber. Mein Name ist Maja Mokwitz. Ich bin hier so ein bisschen die Konstante und ich kann verraten, ich bin eher steuerahnungslos und deswegen darf ich hier auch die Fragen so stellen, wie ich sie stelle. Klaus, magst du dich auch einmal kurz vorstellen?
Ja, hallo Maja. Mein Name ist Klaus Eckbers. Ich bin Geschäftsführer bei der Dr. Gemmicke GmbH und seit einigen Jahren im Steuerrecht tätig.
Vielleicht wie viele Jahre?
Über 30. Ja. Aber vielleicht fangen wir mal mit der Ahnungslosigkeit an, die du gerade so von dir gegeben hast. Ich glaube das ja nicht. Ich persönlich glaube ja, du hast das Thema ausgesucht, weil dich das interessiert für dich selber und du willst eigentlich nach Dubai oder sonst wohin und jetzt deine Steuer optimieren. Das ist eigentlich der Hintergrund dieses ganzen Podcasts jetzt gerade.
Da hast du vielleicht mit recht und damit hast du auch schon verraten, worüber wir heute sprechen wollen, und zwar über die Wegzugsbesteuerung. Wir sind da drauf gekommen, oder ich bin da drauf gekommen, weil ja ziemlich viele Blogger und Bloggerinnen nach Dubai auswandern und ich mich gefragt habe, wie ist das denn eigentlich, wie muss man dann Steuern zahlen?
Ja, also das ist ein ziemlich komplexes Thema, ist nicht ganz einfach, aber auch im Alltag von so einem Steuerberater gar nicht so selten, oft geboren aus einer gewissen Frustration, sitzt ein Mandant da und man eröffnet dem und sagt, naja, das ist zu versteuern und das ist zu versteuern. Und dann kommt eigentlich immer als erste Reaktion, ja, dann gehe ich nach Dubai. Da zahlen die alle keine Steuern und dann bin ich weg und für mich ist das Problem gelöst. Diese eigentlich verständliche erste Reaktion, die führt einen aber eigentlich in ein steuerliches Minenfeld.
Okay.
Weil so einfach, wie man sich das vorstellt, ist es leider nicht. Dazu muss man vielleicht einmal im Vorfeld sagen, diese Wegzugsbesteuerung hat eine Ursache im deutschen Steuersystem. Mhm. Wenn ich selber Gesellschafter bin oder eine GmbH habe, ja, als Beispiel, dann zahlt diese GmbH auf der ersten Ebene für Einnahmen, die sie hat, relativ wenig Steuern. Das sind eigentlich nie mehr als 30%.
Ja.
Und wenn du das jetzt mit deinem persönlichen Steuersatz vergleichst, dann stellst du fest, ich zahle selber vielleicht mehr als 30%. Mhm. Und deshalb ist das also erstmal niedriger. Wenn du jetzt, es gibt sogar GmbHs, die dann beispielsweise nur Wohnungen
vermieten. Ich muss dich erstmal stoppen, weil ich merke, du steigst ziemlich tief ein, aber wir müssen erst noch unsere Wahrheit und Pflichtfrage ziehen.
Oh Gott, oh Gott.
Und dann musst du uns erstmal die Wegzugsbesteuerung definieren, sodass wir das alle verstehen.
Genau.
Und die Wahrheit oder Pflichtfrage, die ich dir mitgebracht habe, ist, welche Podcast feierst du, außer jetzt euren Intoxication Podcast? Also welchen hörst du denn gerne?
Ich höre eigentlich am liebsten Gemischtes Hack.
Das macht dich übrigens wieder sehr jung. Warum, was magst du daran?
Och, ich finde die beiden relativ authentisch und nicht abgehoben und ganz interessant. Ich höre das jetzt schon seit längerer Zeit und bekomme so mit, wie die langsam älter werden. Die haben sich ja verkauft als sehr junge Leute und sind mittlerweile in den 30ern. Und es macht eigentlich Spaß,
so wie ich,
zu sehen, wie die sich so entwickeln und was die so im Kopf haben. Finde ich witzig.
Ja, ich glaube, das tut auch gut, so in die jungen Köpfe reinzugucken. Okay, vielen Dank. Jetzt fangen wir ganz langsam an, weil das Thema ist kompliziert.
Genau, also das Thema ist sehr kompliziert. Also es gibt eine sehr niedrige Besteuerung für GmbHs. Mhm. Die ist maximal 30%, in einigen Fällen sogar 15% nur. Und das System funktioniert aber so, wenn ich aus meiner GmbH was raushole, dann zahle ich nochmal Steuern.
Sag mal, was meinst du mit rausholen?
Wenn ich eine Ausschüttung mache, dann zahle ich nochmal auf die Ausschüttung 25% Steuern. Das heißt, ich also habe die erste Stufe immer, wo die GmbH Steuern zahlt, und die zweite, wo ich selber Steuern zahle. So, und jetzt liegt natürlich nichts näher, als die Überlegung zu haben, naja, dann gründe ich eine GmbH, die verdient Geld, die zahlt auch ihre Steuern, von mir aus ihre 15% bzw. 30% Steuern. Und dann nehme ich die aber als Sparkasse und spare jetzt 10 Jahre Geld an. Und dann ziehe ich nach Dubai und dann schüttet die erst aus. Und in Dubai, oh Wunder, gibt es keine Einkommensteuer und dann habe ich schon mal 25% gespart.
Okay, das wäre nämlich meine Frage gewesen, was sich von Dubais Steuergesetz zu unseren unterscheidet.
In Dubai gibt es keine Einkommensteuer. Die ist einfach nicht existent.
Okay.
Die zahlen keine Steuern. Insofern ist das natürlich extrem reizvoll, erstmal zu sagen, naja klar, dann nutze ich das als Sparkasse und dann irgendwann, dann ziehe ich um. Und wenn ich dann in einem Land bin, das keine Steuer oder nur eine sehr geringe Steuer erhebt, dann...
Was gibt's denn noch außer Dubai? Weil Dubai wäre jetzt nicht so mein Ort.
Es gibt viele, viele Orte, wo man sehr günstig... In Singapur ist die Einkommensteuerbelastung sehr niedrig. Gibraltar, es gibt die Kanalinseln in England. Also es gibt
sogenannte... In Singapur hattest du mich schon.
Steueroasen, die nennt man häufig auch Steueroasen. Und die sind alle gekennzeichnet dadurch, dass sie eine relativ niedrige Steuer haben. Und jetzt ist es so, insofern ist es sehr komplex, die Staaten untereinander, die regeln die Besteuerungsrechte in sogenannten Doppelbesteuerungsabkommen. Und in diesen Doppelbesteuerungsabkommen ist eigentlich in allen geregelt, dass derjenige Staat das Besteuerungsrecht für Ausschüttungen aus GmbHs hat, in dem man lebt.
Ja.
Und deshalb ist es so, wenn ich also jetzt umziehe von Deutschland nach Dubai und ich bekomme eine Ausschüttung.
Kannst du es mal mit so einem Beispiel, also richtig, ich habe irgendwie eine Menge an Geld und davon will ich irgendwas machen, sodass ich am Ende weiß, wie viel weniger es ist.
Ich bin jetzt Steuerberater und mache mein Geschäft in der Form einer Steuerberatungsgesellschaft, einer GmbH.
Ja.
So, und die verdient jetzt 20 Jahre lang Geld. Mhm. Und ich nehme nur das Nötigste raus in Form von Gehaltszahlungen beispielsweise. Das, was ich unbedingt zum Leben brauche. Und alles, was ich nicht zum Leben brauche, was ich also eigentlich anspare, lasse ich in dieser Gesellschaft. Mhm. So, und jetzt wäre...
Sag mal eine Zahl. Sagen wir
eine Million. Ja. Eine Million, so. Wenn ich die jetzt ausschütten würde an mich selber, und ich bin in Deutschland, würde ich 250.000 Euro Kapitalertragssteuern zahlen müssen. Mhm. Mache ich das, wenn ich in Dubai lebe, zahle ich null.
Ah, okay.
So, das wäre also jetzt ein tolles Steuermodell, wenn es denn funktionieren würde. Mhm. Tut es aber nicht. Aus verschiedenen Gründen. Der Staat hat natürlich ein Interesse dran und sagt, naja, das sind ja Gelder, die irgendwo in Deutschland erwirtschaftet worden sind, dann wollen wir auch die Steuern haben.
Ja.
Und da der Staat das nicht über Doppelbesteuerungsabkommen machen kann, da wären ja beide Staaten nötig, hat der deutsche Fiskus das im sogenannten Außensteuergesetz geregelt. Und da werden jetzt versucht, eigentlich Steuergestaltungen zu unterbinden. Und da gibt es zwei Dinge, die im Zuge dieser Wegzugsbesteuerung...
Eigentlich hat Deutschland damit so ein bisschen vor, dass die Leute eben nicht wegziehen.
Genau, die wollen wegziehen dürfen die, aber die sollen nicht...
Das Geld
wegziehen, ohne Steuern gezahlt zu haben. Die sollen eigentlich auf jeden Cent, der ihr in Deutschland in irgendeiner Form verdient wurde oder auch Wertsteigerungen von Gesellschaften, die will der deutsche Fiskus haben. Also wir haben ja gerade ganz aktuell die Diskussion, ob Steuerausländer, die wenn man nach Deutschland lockt, niedrigere Steuern zahlen will. Mhm. So, wo man versucht, Fachkräfte über einen sehr niedrigen Steuersatz zu gewinnen. Und das hier ist aber jetzt der umgekehrte Fall.
Das wird schon probiert.
Das ist im Augenblick aktuell in der politischen Diskussion, dass die FDP hat das gerade eingebracht und hat gesagt, wir wollen gerne, viele Länder machen das, sehr günstige Steuersätze für Expats, die von außen kommen, die wir haben wollen. Mhm. Und die locken wir damit, dass die nur 20% Steuern zahlen beispielsweise. Und das hier ist aber genau der umgekehrte Fall.
Ja,
hier hat der Staat ein Besteuerungsrecht und sagt, ich will jetzt noch mal, wenn ich das mal ein bisschen lax ausdrücken darf, würde ich sagen, ich will den Steuerpflichtigen auspressen wie eine Zitrone, dass nichts mehr da ist an Steuersubstrat und dann darf der gehen.
Okay, so. Bleiben wir mal bei den 1 Million. In Deutschland müsste man 250 dafür abgeben, 250.000 abgeben. Was macht jetzt die Wegzugsbesteuerung?
So, die Wegzugsbesteuerung ist eigentlich geregelt in einem Paragraphen. Der klassische Fall der Wegzugsbesteuerung bezieht sich nur auf Kapitalgesellschaften. Und da wird gesagt, wenn ich weggehe und ich bin beteiligt an einer Kapitalgesellschaft mit mehr als 1%, also an einer GmbH oder an einer AG, dann muss ich den Wert, den diese Beteiligung im Zeitpunkt des Wegzugs hat, versteuern. Es wird also fiktiv ein Verkauf unterstellt. Es wird so getan, als hätte ich meine GmbH verkauft. Mhm. Und da kann man sich vorstellen, dass das also schon mal sehr riskant ist, weil kein Mensch weiß, wie hoch der Wert einer solchen Gesellschaft ist. Und man begibt sich natürlich da so ein bisschen in ein Risiko, dass die Finanzverwaltung ganz andere Vorstellungen vom Wert hat als man selber.
Ja.
Damit sind alle stehen gelassenen Gewinne, also dieser Spareffekt, der ist damit erfasst, aber auch Wertsteigerung. Wenn ich also jetzt in meiner GmbH ein Auto habe und ich sage, das ist 10.000 Euro wert, und aber nach, was weiß ich, Schwackeliste oder nach Verkehrswert ist das 20 wert, dann würde die Finanzverwaltung im Rahmen der Unternehmensbewertung die 20 auch ansetzen.
Okay.
Und da könnten durchaus erhebliche Werte rauskommen. Wenn man so überschlägig mal rechnen will, mindestens das 15-fache von einem durchschnittlichen Gewinn. Also das kann schon richtig viel sein.
Ich denke jetzt die ganze Zeit, weil du meintest, das betrifft eigentlich nur GmbHs. Also,
so, das, deshalb,
also was ist denn mit den ganzen Bloggern, die dann auswandern?
Ja, zu denen kommen wir als nächstes. Das ist die engere Definition der Erwerbsbesteuerung. Mhm. Die ist im Außensteuergesetz geregelt. Und daneben gibt es etwas ganz Gemeines. Und jetzt kommen wir zu den Bloggern. Nee. Das ist der Paragraph 2 Außensteuergesetz. Und das ist die sogenannte erweiterte, beschränkte Steuerpflicht. Und da geht's jetzt los, dass der Staat sagt, wenn du als Deutsche, das hängt an der Staatsbürgerschaft, also wenn du keine Deutsche bist, bist du schon mal aus der Verlosung raus, dann hast du damit kein Problem.
Betrifft mich aber dieser Punkt.
Jetzt bist du aber eine Deutsche. Das heißt, wenn du jetzt innerhalb der letzten 10 Jahre, die du zurückblickst, mindestens 5 Jahre unbeschränkt steuerpflichtig warst in Deutschland, was der Fall ist, dann kannst du auch, wenn du nach Dubai gehst und da 5 Millionen vom ZDF für Auftritte kriegst,
yes, ZDF
die
dazu.
Du wahrscheinlich nicht kriegst, aber selbst wenn du die bekämst, dann würde Deutschland das Besteuerungsrecht haben. Das heißt, man kann sich nicht durch einen einfachen Umzug entziehen der Besteuerung, sondern die läuft noch nach, die läuft noch einige Jahre weiter. Und deshalb ist es eben so, dass du mit einem normalen Wegzug aus Deutschland erstmal dem nicht entgehst. Mhm. So, jetzt, wenn du dich also auf dem legalen Weg befindest und du machst das alles legal und möchtest auch irgendwann wiederkommen, dann ist das schon mal sehr schwierig. Daneben, um in diese erweitert beschränkte Steuerpflicht so reinzukommen, musst du in Deutschland auch noch wirtschaftliche Interessen haben. Das heißt, du musst entweder noch Vermögen noch haben in Deutschland oder du musst noch Einkünfte haben in Deutschland oder du hast ein Unternehmen noch in Deutschland.
Habe ich das nicht, wenn mich sozusagen irgendwo...
Du hättest das. Also du hättest keine Chance. es würde einfach nicht funktionieren. Ja. So, jetzt kann man sich aber natürlich die Frage stellen, warum sind denn eigentlich die ganzen Blogger da?
Ja.
Das ist so ein bisschen der Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Natürlich ist das so, wenn du jetzt aus Deutschland verschwindest und bist nicht mehr da und ziehst jetzt nach Dubai.
Jetzt wissen gar nichts von der Wegzugsbesteuerung, so, die ganzen Blogger.
Genau, du ziehst jetzt nach Dubai und erzielst da Einkünfte, dann Dubai will keine Einkommensteuer von dir haben, und solange du mit dem deutschen Fiskus nichts zu tun hast, wird ja auch nichts passieren, weil auch dein deutsches Finanzamt das im Zweifelsfall gar nicht weiß. Hast dich hier abgemeldet, bist nicht mehr da, sagst, okay, ich höre jetzt auf, vielleicht fragt mal jemand nach, vielleicht auch nicht. Du bist ja nicht im Zugriff.
Okay.
Das Problem taucht erst auf, wenn du wiederkommst. Denn viele Leute wollen dann irgendwann wiederkommen. Und da kann es natürlich sein, dass die Finanzverwaltung fragt, na sag mal, wie sieht denn das eigentlich, was hast du denn eigentlich an Einkünften gehabt, während du in Dubai warst?
Da muss man das da sagen. Ja, ich war übrigens in Dubai.
Naja, du musst, wenn du aus dem Ausland wiederkommst, musst du dir die Frage gefallen lassen, wo du denn warst und was du gemacht hast. Und du kommst ja eben, die Idee von all diesen Leuten, die diese Steuergestaltung...
Das ist komisch, dass es so spät erst rauskommt. Ich dachte, die
weiß
immer, wo man ist.
Was soll der Fiskus machen? Du bist einfach weg. Du meldest dich hier ab und bist weg.
Okay.
So, das funktioniert schon. Aber wenn du wiederkommst, können sich da erstaunliche Fragestellungen ergeben, und das kann natürlich zu riesigen Problemen führen. Mhm. Insofern ist es eigentlich keine schlaue Idee zu sagen, ich habe keine Lust mehr hier auf die hohe Steuerbelastung, ich gehe jetzt weg. Es sind auch nicht alle Blogger da. Also man könnte sich ja mal die Frage stellen, das ist ja hochinteressant für jemanden, der relativ viel Geld verdient.
Ja.
Weil da einfach die Steuerlast höher ist. Und bestimmte Berufsgruppen findet man da eben nicht, sondern man findet in Dubai üblicherweise so Influencer, Blogger, wo man nicht genau weiß, was haben die für Einkünfte. Es sind aber nicht die Superstars, die jetzt da hingehen, weil die viel zu, zu gut beraten sind, um diesen relativ diesen Fehler zu machen. Genau.
Ja. Also würdest du sagen, es gibt gar keinen steuerlichen Vorteil, wenn ich jetzt meine Sachen packen würde und nach Dubai gehen würde?
Doch, es gibt schon steuerliche Vorteile. Ich will mal ein Beispiel.
Das hast du aber jetzt gerade nicht schmackhaft verkauft.
Der simple Weg ist nicht der einfache.
Okay.
Wenn man das macht, muss man sich vorher drüber im Klaren sein, was für Einkünfte habe ich vorher gehabt.
Ja.
Welche Einkünfte habe ich nachher? Und man muss das mit einem gewissen Vorlauf machen. Aber ich will ein Beispiel nennen. Ein Mandant ist ein Expat, ist also ein Steuerausländer, der hier in Deutschland 20 Jahre lang gearbeitet hat.
Ja.
Und er hat seine Altersversorgung im Wesentlichen über Kapitalanlagen geregelt,
ja,
weil der nicht ins deutsche Rentenversicherung...
Das ist sehr kompliziert, das kannst du ein anderes Beispiel nehmen.
Also, ein Ausländer, der hier Aktien hat, im großen Stil.
Okay.
So. Wenn er die jetzt in Deutschland verkaufen würde, dann würde er ganz normal Kapitalertragssteuer auf den Gewinn zahlen müssen.
Mhm.
So, wenn der jetzt nach Dubai zieht und in Dubai dann die Anlagen verkauft, zahlt er keine Steuer. Also das ist also erstmal die Frage, bin ich Steuerinländer oder auch bin ich Deutscher oder bin ich nicht Deutscher?
Mhm.
So, und dann die nächste Frage ist, welche Struktur hat mein Business? Also was... Bin ich Erfinder und erwarte in 2 Jahren eine riesige Zahlung, weil irgendein Patent einschlägt wie eine Bombe?
Für den wäre es schlecht.
Für den wär's schlecht. Der sollte sich also kümmern.
Über nichts essen.
Ne, und da kommt es jetzt ganz drauf an. Also das ist eigentlich so ein ganz typisches Beispiel, wie komplex deutsches Steuerrecht ist. Also man wird jetzt überhaupt nicht, gerade nicht in so einem Podcast sagen können, da lohnt es sich oder da lohnt es sich nicht. Die allgemeine Geschichte, die man eigentlich sagen kann, ist, dass es sehr, sehr komplex ist und in den allermeisten Fällen schwierig ist. Und insbesondere die Wegzugsbesteuerung, wir haben ja jetzt immer die Fälle im Kopf, wo irgendein Influencer im Zweifelsfall nach Dubai geht.
Ja, und dickes Auto fährt und den ganzen Tag Hitze hat.
Genau, und jetzt mache ich mal ein anderes Beispiel.
Ja.
Ein Kind einer vermögenden Unternehmerfamilie ist schon von den Großeltern, von den Eltern bedacht worden mit Firmenanteilen.
Mhm.
Und der überlegt sich oder die überlegt sich, Mensch, ich habe aber echt mal Bock, 5 Jahre in Amerika zu leben.
Ja.
Und zack, ist die Wegzugsbesteuerung da.
Da auch?
Ja, ja, klar. Es sind alle Voraussetzungen gegeben.
Deutschland macht aber Lastenregeln.
Ja, und das sind genau die Probleme, mit denen wir auch hier zu kämpfen haben, wo wir sagen, okay, wie regeln wir das, dass diese Wegzugsbesteuerung nicht greift.
Mhm.
Das ist ja, die ist auch sehr umstritten, die ist auch in der Rechtsprechung sehr umstritten.
Die wurde aber 2022, wenn ich das richtig recherchiert habe, neu angepasst.
Genau. Das ist deshalb sehr umstritten, weil zumindest in der Rechtsprechung ein Störgefühl auftaucht, dass man sagt, nur weil jemand wegzieht, soll er doch eigentlich keine Steuern zahlen.
Mhm.
Also normalerweise ist das so, wenn ich jetzt meine GmbH-Anteile verkaufe, dann zahle ich die Steuern in dem Augenblick, wo ich verkauft habe. Und durch diese Wegzugsbesteuerung des Außensteuergesetzes wird gesagt, es wird fiktiv unterstellt, ich hätte meine GmbH-Anteile verkauft im Zeitpunkt des Wegzugs. Und die Richter, die sowohl beim Europäischen Gerichtshof als auch beim Bundesfinanzhof, die haben sich mal in einem Fall geäußert und haben gesagt, Deutschland hat schon das Besteuerungsrecht, aber eigentlich erst in dem, ich muss das Geld erst dann zahlen, wenn ich tatsächlich verkaufe.
Ja, genau.
So, das wäre ja auch viel gerechter.
Ja.
Das ist aber so, das ist nur die Sichtweise des Europäischen Gerichtshofs und des BfHs zur alten Wegzugsbesteuerung vor 22. Die neue Wegzugsbesteuerung, die also neu geregelt worden ist, die in den meisten Zügen gleich sind, die ist noch nicht in irgendeinem Verfahren überprüft werden. Und das wird auch noch 10 Jahre dauern, bis klar ist, gilt die oder gilt die nicht. Da gibt es unterschiedliche Sichtweisen. Bloß wir haben ja mit der Wegzugsbesteuerung immer nur zu kämpfen im Rahmen einer Gestaltungsberatung. Das heißt, du kommst zu mir und sagst, Klaus, ich will weg, hab keinen Bock mehr. Und ich sage, Maja, du hast aber noch eine GmbH-Beteiligung von mehr als 1%. Das ist ein Problem. Und dann hilft es dir auch nicht weiter, wenn du sagst, ja, aber vielleicht wird ja irgendwann in 10 Jahren mal entschieden, dass das alles nicht rechtens ist, sondern du möchtest ja von mir jetzt eine recht sichere Beratung. Gestaltung haben, wie du das machen kannst, wie du das regeln kannst. Und da ist es so, dass dann häufig weil diese Wegzugsbesteuerung nur für direkte Beteiligung an Kapitalgesellschaften gilt, dass man irgendwie versucht, in eine Personengesellschaft reinzukommen. Das ist aber so eine gestalterische
Geschichte. Und wenn wir nochmal auf dieses wohlhabende Kind schauen, was 5 Jahre in Amerika leben wollte und irgendwie schon Firmenanteile von den Eltern hatte, dann muss das Kind, wie alt stellen wir uns das vor, wenn es zurück, also ist es egal, wie alt es ist?
Ja, die Wegzugsbesteuerung, die Firma ist ja hier, also insofern ist das ja anders als bei dem Blogger in Dubai. Mhm. Der Blogger in Dubai, der nimmt alles mit, was er hat, packt das in Container, nimmt sein Bankkonto und ist weg.
Ja.
Da hat der deutsche Fiskus keinen Zugriff. Mhm. Wenn ich aber die Wegzugsbesteuerung habe, dann hat derjenige ja hier eine Firma, irgendwie in Form von Kapitalanteilen, Unternehmensbeteiligung, alles Mögliche, und der ist erstmal greifbar.
Okay, das heißt, wenn derjenige zurückkommt?
Nee, die fällt hier schon an, wenn der weggeht. Das ist ja gerade das Problem.
Und dann muss er schon zahlen?
Dann muss er schon zahlen. Dann gibt es da Möglichkeiten, dass man sagt, ich will aber schnell wiederkommen. Und es gibt noch Unterschiede zwischen EU-Ausland und anderes Ausland. Man kann das gestalten,
ja.
Aber das empfinden natürlich alle als unglaublichen Eingriff in die Persönlichkeitsrechte.
Ja, weil, Beschränkung.
Weil du bist natürlich beschränkt, und wenn dein Steuerberater dir sagt, ja, das ist aber schön und du kannst das jetzt nicht machen, weil dann löst das Steuerfolgen aus in erheblicher Höhe, und man muss sich ja nur vorstellen, das kann ja auch eine kleine Beteiligung, 1-2% sein, aber wenn das viele Firmen sind, die sind ja alle zu bewerten, also das zu gestalten, abzuwickeln, da kostet alleine der Vorgang schon ein irres Geld, weil, kann man sich ja vorstellen, wenn ich zig Firmen bewerten muss, weil ein Kind, was vielleicht mit 2% beteiligt ist, dauerhaft nach Amerika gehen will, da ist natürlich Alarm angesagt, und da versucht man irgendwie zu gestalten, und es ist, das muss man schon sagen, es ist eine extrem ungerechte Steuer, die auch wirklich erhebliche Einschnitte in die Persönlichkeitsrechte macht. Und insofern ist das immer sehr emotional, wenn man Themen des...
Ich koche auch innerlich schon. Deswegen will ich jetzt von dir wissen, hast du Tipps? Also wie kann man das so ein bisschen umgehen? Ein bisschen meinte ich...
Der wichtigste Tipp ist natürlich erstmal, dass man nicht unbewusst und ungeplant in so eine Situation reinkommt. Das sind natürlich die absoluten Katastrophen, wo jemand das einfach nicht weiß. Und es kommt Jahre später hoch, der ist irgendwie weg, und die Finanzverwaltung...
Ist das bei euch schon mal passiert hier bei euren Mandanten?
Das ist bei uns selber hier noch nicht passiert, weil wir wirklich versuchen, auch vorher darauf aufmerksam zu machen und sagen, da ist ein Problem.
Und weil ihr spezialisiert seid auf land- und forstwirtschaftliche Betriebe, und die bleiben meistens
hier. Ja, das ist auch, die sind erstens selten in Rechtsformen von Kapitalgesellschaften organisiert, aber wir haben natürlich auch ganz viele andere. Bloß, das ist eben Aufgabe des Steuerberaters, darauf hinzuweisen, wenn der Mandant erzählt, aber meine Tochter, die geht jetzt nach Amerika, dass man sagt, oh, da könnte es ein Problem geben.
Ja.
Und wir müssen reden. So, das ist also mal das Erste, dass man das überhaupt erstmal erkennt, ist ein Problem da oder nicht da. Dann ist das immer ein Thema, und zwar ein Riesenthema, bevor man Anteile an Kapitalgesellschaften überträgt. Wir reden ja jetzt von dem Fall, wo schon in der Familie Vermögen da ist in Form von verschiedenen Firmen und man sich Gedanken macht, okay, ich möchte jetzt beispielsweise aus erbschaftssteuerlichen, schenkungssteuerlichen Gründen schon mal meinen Kindern oder Enkelkindern irgendwas zuwenden, denen was schenken.
Mhm.
Und da sollte man drüber nachdenken, bleiben die denn auch im Inland oder bleiben die nicht im Inland, und hängt man denen möglicherweise mit so einer Beteiligung eine echte Kugel ums Bein.
Mhm.
Und dann sollte man es lassen und sagen, ne, dann sollen die doch erst ins Ausland gehen und die kriegen es später. Oder man macht eine andere Struktur, eine andere Unternehmensstruktur, eine andere Beteiligungsstruktur.
Okay.
Es gibt schon Wege, aber fatal ist es eigentlich immer, wenn das schon umgesetzt ist, wenn das Kind im Brunnen gefallen ist.
Ja.
Weil da kann man eigentlich...
Wenn das Kind schon Firmenanteile hat.
Genau, dann kann man relativ wenig kitten. Also dann wird es immer mit einem großen Aufwand verbunden sein, diese Wegzugsbesteuerung zu vermeiden. Und es wird Fälle geben dann, wo man sagt, okay, da musst du eben im Inland bleiben.
Ja.
Und das sind jetzt aber auch gefährliche Fälle, weil natürlich sagt man, naja, okay, dann lasse ich hier einen Wohnsitz im Inland. Damit ist es aber nicht getan. Ich kann also jetzt nicht hingehen und sagen, nur weil ich noch irgendwo eine Bude, eine Zweizimmerbude sonst irgendwo habe.
Ja, ein Postfach.
Oder ein Postfach. bin ich Inländer und lebe aber eigentlich auf Bali das ganze Jahr,
ja.
das haut nicht hin. Wenn da im Rahmen einer Betriebsprüfung die Finanzverwaltung Kenntnisse erlangt und sagt, naja, der hat zwar hier auch noch einen Wohnsitz, aber sein Lebensmittelpunkt ist ganz woanders und der ist also überwiegend in anderen Ländern, dann kann das ein großes Problem geben. Und wir haben durchaus Mandanten, die schreiben auf, wie viele Tage sie hier sind, um den Nachweis zu führen, gerade um nicht in diese Problematik reinzulaufen.
Klaus, das war mega interessant, sehr komplex. Tausend Dank. Wir wollen natürlich trotzdem am Ende sagen, wir wollen euch zum Reisen motivieren, aber ihr müsst von der Wegzugsbesteuerung schon mal gehört haben, vor allem, wenn ihr länger irgendwo leben wollt. Ich bedanke mich für deine Zeit und für dieses tolle Thema. Ihr lieben Steuerpflichtigen, ihr könnt natürlich diesen Podcast teilen und liken und uns Sterne geben. Und wir freuen uns schon auf die nächste Folge.
Dankeschön, Maya.